Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Und wieder ist eine Woche guerillafreie Zeit rum. Hallo, hier sind wir wieder, die Guerillas. Hier ist Petra Ohn und ich habe das Glück und das große Vergnügen, heute von zwei Männern umgeben zu sein, nämlich von unserem lieben, tollen, kreativen, immer wieder gern getroffenen, sympathischen Kollegen Andreas Tautz. Hallo Andreas.
Hallo Petra.
Und Anthony, ihr kennt ihn ja, also die Stammhörer kennen ihn, also Toni.
Hallo. Guten Tag.
Guten Tag. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind heute in voller Guerilla-Montur angetreten, zu dritt. Und Toni, was wollen wir heute erzählen?
Naja, wir haben ja 4 Folgen Guerilla-Marketing schon hinter uns zum Thema Risiken von Guerilla, wann setzt man es ein, Unterschied zwischen klassischer Werbung und Guerilla-Marketing. Und wir haben ja versprochen, dass wir uns verstärken, dass Andreas als Business-Guerilla, der ja schon 2 Folgen Interview mit mir gemacht hat, dass er heute hier ist, unter anderem, um über praktische Anwendung von Guerilla Marketing zu sprechen. Und ich würde gerne den nächsten Schritt machen. Wir haben mit den Folgen vorher vorbereitet, dass man im Guerilla Marketing zuerst bekannte Elemente aufgreift. Also in der Assoziationsphase, wenn man sich jetzt zurückerinnert an die Folge. Es geht darum, dass man in der Assoziationsphase die Elemente sammelt, die üblicherweise in der Werbung verwendet werden, um mein Produkt zu bewerben. Ja, und wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, wir beide, Andreas und ich und Petra, du auch, wir erwähnen oft Reise zum Beispiel, eine Reise. Wenn man eine Reise macht, man geht heute an einem Reisebüro vorbei, dann sieht man, was ist sozusagen das Standardelemente für Reisen?
Palmen, blauer Himmel, Wolken, Strand,
Sonne, Berge, ja, das, was die Leute sofort assoziieren eigentlich mit Urlaub und Reisen.
Genau, und dann ist der Strand ist immer leer, da ist also sozusagen eine Bikini-Schönheit mit einem Cocktail und einer Palme und der Strand sieht nie so aus.
Manchmal ein schöner Mann.
Und der Strand sieht nie so aus, wie er in Wirklichkeit aussieht, nämlich mit 500 Leuten auf 10 Quadratmeter übereinander gestapelt, sondern das sind quasi ja eine Illusion, die es in der Realität fast nirgendwo mehr gibt.
So wie in den Träumen und Wünschen der Konsumenten aussieht.
Genau. Und das größte Problem ist, wenn alle die gleichen Bilder und die gleichen Elemente verwenden, wenn wir also alle in unserer eigenen Werbung immer das Gleiche benutzen, dann kommt genau das raus, dass derjenige, der da vorbeiläuft, mein Beispiel ist immer, jemand läuft am Reisebüro vorbei und der darf sich nicht umdrehen, nachdem er das passiert hat und sagt, okay, was wurde da beworben? Dann sagt er, ich glaube, eine Reise nach Ägypten. Und dann sage ich, von wem? Und er hat keine Ahnung. Mhm. Das kann jeder sein. Es kann TUI sein, es kann Neckermann sein, es kann Karstadtreisen sein, es kann FTI sein, es kann sonst wer sein. Es ist einfach nicht zu erkennen, ja, für den, weil er hat nur gesehen, ach, das war Urlaub. Und das geht uns eigentlich mit fast nahezu allen Produkten. Wir laufen da vorbei, da wird irgendwas beworben, dann nimmt unser Gehirn wahr, ach ja, da geht's um
Auto oder Versicherung oder was auch immer.
Kosmetik.
Und dann wissen wir es schon nicht mehr. Und am besten finde ich immer, ist im Moment für mich Bierwerbung. Ja, also wenn man so immer guckt und es ist Bierwerbung, dann ist bei Bierwerbung, die fliegen über irgendwelche Gewässer, da sind ganz viele Bäume und am Schluss habe ich keine Ahnung, was für ein Bier das ist. Und ist das dann Wernesgrüner oder irgendwas? Ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich, na gut, Warsteiner macht es ein bisschen anders. Und Jever macht es anders und Becks macht es anders. Aber alle anderen Bierwerbungen, wenn ich die zusammenzähle, ich finde sozusagen in der freien Natur statt, alles ist immer ganz natürlich und am Schluss weiß ich nicht, welches Bier es war.
Weil es gibt natürlich auch gute Beispiele, Marken, die es geschafft haben, durch eine hohe Kontinuität immer in Verbindung zu bleiben mit bestimmten Fernsehsendungen, zum Beispiel wie Tatort, ja, oder der Hauptsponsor der deutschen Fußballnationalmannschaft, um ein aktuelles Beispiel zu nennen. Da weiß jeder schon, welche Marke sich dahinter verbirgt. Ja. Das braucht natürlich aber auch dann sehr viel Zeit und sehr viel Budget, um über diese Art und Weise dann in die Köpfe der Leute zu kommen. Wobei dann natürlich der Vorteil auch besteht, dass, ich sag mal, der Image-Transfer von Fußball und Nationalmannschaft oder jetzt Tatort schon sehr stark ist und die Marke dann schon assoziiert wird, auch mit den positiven Items dieser, dieser Sendungen.
Klar, aber wenn ich jetzt nicht das Budget habe, um dem DFB da richtig Geld für zu geben, dass ich der Sponsor der Fußballnationalmannschaft bin, mal ganz davon abgesehen, dass wir jetzt mal abwarten müssen, wie die spielen, die Jungs, ja. Ja, dann haben wir genau das Problem, ja. Dann haben wir quasi das Standardthema, ja. Also wir haben Standardthema und das sind die Assoziationen. Und wenn jeder, der jetzt zuhört, mal überlegt, gibt's das in jeder Industrie? Das machen die Steuerberater, haben vielleicht mehr oder weniger seriöse
Farbgebungen,
die Bilder sind immer klar, die Medizinindustrie hat sowas, die Pharmaindustrie hat sowas. Und am Schluss, wenn ich ehrlich bin, bei vielen Produkten habe ich keine Ahnung, von wem die kommen. Ja, dann war vielleicht der Werbespot lustig, aber wirklich wissen tue ich es nicht.
Wie ist denn das? Würdet ihr sagen, ist es immer Angst, wenn jemand sich genau entgegen diesen herkömmlichen Assoziationen verhält zum Teil?
Wie Angst?
Weil ich kann mir gut vorstellen, sehen wir mal an zum Beispiel den Kosmetik- oder Steuerberater. Ja, die Farben, die man damit verbindet, sind ja im Üblichen dunkelblau, vielleicht ein ganz, ganz dunkles Rot oder so, ja, schwarz. Oder ein Steuerberater würde ja selten in Orange irgendwas machen, weil Orange setzt man ja eher gleich mit der Wellness,
ja. Oder mit roten Zahlen.
Okay.
Wenn es dann schon sehr ins Rötliche geht, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Steuerberater, nehmen wir mal an, ein Steuerberater hätte sich jetzt spezialisiert auf helfende Berufe, also Apotheker, Ärzte, bla bla, ja, sowas in dem Bereich. Wäre das dann nicht sinnvoll, wenn der eher Orange nehmen würde? Oder hätte er dann nicht eher Angst, die anderen auszuschließen? Ja, dass man dann als nicht seriös abgestempelt wird.
Na, das ist ja noch ein anderes Problem. Also ich meine, worauf du abzielst, ist ja, also zweierlei.
Es ist nur mal so eine Frage gestellt in die Runde, weil ich mache mir da auch sehr häufig Gedanken, denke auch mal, könnte man nicht anders? Andererseits denke ich auch wiederum, was treibt die da um? Also,
na, die Leute treibt da nichts um. Ich glaube, dass der erste Punkt ist, dass die meisten Leute schlicht und ergreifend wie so ein Lemming der eigenen Branche hinterherlaufen. Die sind groß geworden mit blauen Grundfarben und dann ist es blau. Und blau ist natürlich eine ruhige, seriöse Farbe. Also
definitiv, ja.
Also steht für Vertrauen.
Steht natürlich für Vertrauen, das passt also alles. Aber es gibt ein schönes Beispiel. Es gibt einen sehr, in der Branche vielleicht sogar ein bisschen umstrittener, aber unter den Wirtschaftsprüfern, da haben wir ja auch einen Kunden und bei den Wirtschaftsprüfern ist das im Marketing natürlich auch nicht so einfach. Das ist ja eine hohe, auf Vertrauen basierende Tätigkeit. Dann dürfen die oder durften sehr viele Jahre gar nicht werben, genau wie alle Standesberufe, die Steuerberater nicht, die Wirtschaftsprüfer nicht, die Rechtsanwälte nicht, die Ärzte nicht. Und die Standesberufe haben gesagt, ihr dürft nicht werben, wahrscheinlich aus Angst, dass dann einer, der nicht gut werben kann, dann unter die Räder kommt als Kollege. Und die haben ja da sehr lange einen Riegel vorgeschoben. Und das führt dann dazu, dass die Wirtschaftsprüfer eben alles in diesen gesetzten Farben machen, wie die Steuerberater auch. Mhm. Und wenn du da 10 Prospekte von 10 unterschiedlich auf den Tisch legst, du kannst den Namen austauschen, das Logo austauschen, also kannst du auch die Broschüre nehmen. Also du siehst wirklich keinen Unterschied. Und es gibt einen, ich müsste den Namen nochmal nachgucken, dass ich jetzt hier nicht falsch sage, es gibt einen Wirtschaftsprüfer, der sehr aggressiv mit Marketingmaßnahmen und vor allen Dingen mit einer Farbe sich erheblich von allen seinen Kollegen unterscheidet. Der ist daraufhin nicht so beliebt unter den Kollegen, aber bei den Kunden sehr bekannt.
Welche Farbe nutzt der denn?
Der benutzt Grün. Also ein richtiges Grün. Also
Apfelgrün, knalliggrün, dunkelblau.
Nicht Apfelgrün, aber ein richtig gutes Grün. Also ich habe jetzt keinen grünen
Ist Grünton. Ungewöhnlich, oder? Grün
für einen Grün ist für einen Wirtschaftsprüfer.
Ja, natürlich.
So ein richtiges Grasgrün, kräftiges Grün. Und wenn du irgendwo bist und da stellen Wirtschaftsprüfer auf aus einer Messe und du hast nur einmal von dem gehört und du siehst das grüne Ding, weißt du, das ist der. Und wenn du Prospekte hast und da liegen alle möglichen und da liegt seins, siehst du, das ist er. Und der Mann ist bekannt dafür, und das sagt man ihm dann eben nach, die Kollegen, Wettbewerber sagen dann, naja, ob der fachlich gut ist, glauben wir ja nicht, so, ne? Aber Fakt ist,
der Grüne, genau.
Aber Fakt ist, der ist sehr, sehr erfolgreich. Der setzt eben sehr viel auf Marketingmaßnahmen und pusht eben mit dieser ganz klaren Abweichung von dieser Standardfarbe Blau, Grau, Aubergine, was auch immer, von diesen Seriösfarben mit Grün, geht der eben konträr zu dem, was man in der Branche eben sonst macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum der auffällt.
Mhm. Das, was du als Lemminge bezeichnest, Anthony, würde ich als Normentreue bezeichnen.
Du bist so höflich, ja, Andreas. Ja. Na, den wünschst du dir noch im Laufe der Sendung ab.
Jeder lebt mit Normen, Gesetzmäßigkeiten und überlegt, was ist denn richtig für meine Branche? Vielleicht, was erwarten die Leute für Farben? Was erwarten die für einen Auftritt? Und orientieren sich dann danach in der Umsetzung. Und unser Thema ist eben, wie falle ich auf, genau dadurch, dass ich das Gegenteil tue. Aber vielleicht muss man noch einen Schritt zurückgehen und nochmal in die Marke reingehen. Marketer machen sich sehr, sehr viel Gedanken über die Positionierung ihrer Marke. Mhm. Sagen, was ist der Nutzen, was ist meine CI, was ist die Corporate Design, wie kann ich mich positionieren und vor allem differenzieren von Wettbewerb? Ja, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Da wird sehr viel Zeit investiert, was auch richtig ist, um zu sagen, okay, das ist meine Marke und das sind meine Vorteile, mein Nutzen, mein USP, das ist meine Differenzierung. Auf der anderen Seite dann die Umsetzung in der Kommunikation nach draußen ist im Endeffekt, so wie du es auch gesagt hast, in vielen Branchen dann wieder sehr vergleichbar. So, das heißt, ich habe sehr, sehr unterschiedliche Positionierungen in zum Beispiel Automobilmarken, aber im Endeffekt ist die Kommunikation so ähnlich, dass der Verbraucher gar keinen Unterschied merkt und die Marke dann am Ende nicht mehr weiß. Das gilt für viele Branchen auch. Mhm. Deswegen ist der Ansatz zu sagen, wie schaffe ich es denn aus meiner Positionierung durch eine Kommunikation, die anders ist oder beziehungsweise in der Kommunikation diese Alleinstellungsmerkmal dann auch wirklich zu transportieren, dass die Leute genau merken, das ist Kommunikation von Unternehmen XY. Und das schaffen die auch einige, ja, in der Automobilvermietung, ja, wenn ich mir Sixt anschaue, da weiß jeder genau über die Farben, über die Art der Kommunikation, ja. Da ist dieses Alleinstellungsmerkmal in der Marke ist sehr, sehr gut nach außen getragen
auch. Stimmt, an dem musste ich vorhin auch denken.
Ja, und das ist eben, wenn man jetzt alleine das nimmt, so ist eben in dieser auch der Grund, wenn man sagt, in der Assoziationsphase, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt alles auskippen darf. Ich kann ja nicht sagen, ich nehme alles weg. Und normalerweise bei Wirtschaftsprüfern zeige ich Geschäftsleute und Leute, die eben im Unternehmensumfeld arbeiten. Und dann mache ich jetzt einen Prospekt als Wirtschaftsprüfer und die laufen da alle in Bikinis und in Latschen rum. Das würde ja auch nicht funktionieren, weil dann natürlich der Kunde völlig verwirrt wäre, was er da jetzt vor sich hat. Der wird denken, das ist also ein Prospekt für Bademoden und schmeißt das gleich weg, weil er im Büro das nicht braucht.
Das ist genau der Punkt, Anthony. Ja. Diese Verwirrung, keiner möchte... Jeder möchte, dass seine Botschaft möglichst klar rüberkommt und deutlich. Und keiner möchte den Verbraucher verwirren, ja, dadurch, dass er was tut, was eigentlich gegen die Erwartung, gegen die Norm, also unkonventionell ist. Ja. Mhm. Das ist die vielleicht die Angst, in Anführungszeichen mal, die Petra vorhin angesprochen hat. Keiner möchte das tun. Aber nur dadurch, im Grunde genommen, schaffe ich es ja, mich da ein bisschen zu differenzieren.
Ja, und das ist ja auch das Verrückte, wenn man sich das überlegt. Das ist ja genau das. Dadurch, dass es alle machen, also wenn ich in der verantwortlich bin, und das ist jetzt, wenn ich vielleicht bei einem Wirtschaftsprüfer arbeite oder wenn ich von einem Wirtschaftsprüfer engagiert werde und ich bringe dem sozusagen einen genormten, bisschen anders, aber im Wesentlichen mehr oder weniger genormten, blauen, schönen Prospekt und lege den dem hin und der es professionell macht, was alle Grafiker und Texter und so eben auch können, dann habe ich am Schluss ein Produkt hingelegt, wo der sagt, abgehakt, ist schön, kaufe ich, bezahle die Rechnung, alles schick. Mhm. Da hat auch der Grafiker, Designer, die Werbeagentur keinen Stress mit denen. Ne? Also richtig. Der nimmt sozusagen sein Standard Layout für den aus dem Schrank, ja, ich übertreibe ein bisschen, mache dann die entsprechenden Änderungen, passt das an, sucht mit dem Bildmaterial raus, macht einen Vorschlag und der wird keine Diskussion führen müssen, wenn er jetzt kommt und sagt, wir machen mal quietschegelb, ja, und wir machen mal andere Bilder oder wir schreiben andere Texte, sondern der Kunde wird sagen, ja, das sieht gut aus, da finden wir uns wieder und der legt das hin, weil die Branche zieht ja ihren eigenen Nachwuchs innerhalb der Branche nach. Quereinsteiger kannst du ja in Standesberufen sowieso quasi nicht finden, weil du wirst ja jetzt nicht sagen, jetzt sattel ich mal mit 40 Jahren um und werde mal Wirtschaftsprüfer und studiere noch 10 Jahre, bis ich das kann und leg da die Prüfung ab, um dann mit 51 anzufangen, nochmal die letzten 20 Jahre meines Berufslebens Wirtschaftsprüfer.
Obwohl, danke mal für die Anregung.
Ich meine, du weißt, aus der letzten Sendung wissen wir ja auch, die wir gemacht haben zu Büchern, aus der Buchtipp-Sendung von Mai, wissen wir ja auch, dass ich hier ein Musiklabel gründe und jetzt ein Punkmusiker wäre, nach Petras Auffassung. Und insofern, das geht schon, aber es gibt eben Berufe, da ist das nicht so leicht. Und ich glaube, dass da liegt eben auch so ein Punkt. Und auch das, was man wissen muss im Guerilla-Marketing, ist ja nicht das Gegenteil machen per se, sondern das Gegenteil kombiniert mit Dingen, die assoziiert werden. Ja. Das ist ja, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ja. Wenn man alles weglassen würde, ist der Kunde überhaupt völlig orientierungslos. Und wenn ich alles genauso mache, legt das beiseite, weil es nicht hinter einen Werbefilter kommt. Und da muss ich euch auch erzählen, ich war mal bei einer Veranstaltung auf einem Kongress in Griechenland vor ein paar Jahren. Und als ich da gelandet bin und bin durch Athen zu dieser Fähre gefahren, mit der ich dann weitergefahren bin, habe ich mir die Werbeposter angeguckt, die da gab. Mhm. Und ich war völlig irritiert, weil alle Produkte wurden damals zu diesem Zeitpunkt in Griechenland beworben, in so einem Gothic-Style, also mit dunkel geschminkten, schwarz angezogenen, und zwar jedes Produkt, ob das Wodka war oder Autos oder ich weiß nicht warum. Jedenfalls, egal wo ich vorbeifuhr, dachte ich, was ist denn das für ein Produkt?
Und dann haben die sich nicht mehr verkauft, jetzt gibt es die Krise, oder wie?
Ich weiß es nicht. Ich kann jedenfalls nur sagen, dass die einen völlig anderen visuellen Look zu der Zeit in Griechenland hatten als überall woanders in Europa.
Kann ich mich gar nicht erinnern, dass das hier so war.
Es war auch nicht. Nee. Das war zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Werbung von den. Und ich saß immer nur da und dachte, was soll das denn sein? Ich wusste überhaupt nicht, was ein Produkt war, weil das sozusagen die 90% der Botschaft war. Gothic, dunkel, was eben.
Das nennt man dann Trends in der Werbung.
Wahrscheinlich, so ein Versuch eines Trends. Ja, in Griechenland haben die 10 Werber, die das da alles bestimmen haben, die gleiche Sache gemacht. Aber spannend ist, dass man sagt, wenn man das alles macht, dann passiert genau das, wie es bei mir war. Ich hatte überhaupt keine Assoziation. Ich wusste, weil ich auch kein Griechisch lesen kann. Ich wusste überhaupt nicht, welches Produkt beworben wird. Ich habe darauf geguckt, habe gedacht, hä, was ist denn das? Und dann dachte ich erst am Anfang, das wäre Modewerbung, aber dann kam das wieder mit einem anderen. Dann war irgendwann ein VW-Logo und so. Und ich dachte jetzt mal, was ist denn das hier? Das zeigt eben auch, dass man eben nicht nur dissoziiert werben darf. Also man muss auch Elemente benutzen aus der Assoziationsphase und aus dem Gegenteil, also aus dem Erwarteten und Nicht-Erwarteten. Und aus der Spannung entsteht quasi dieser Guerilla-Effekt.
Ja, mit Sicherheit. Jede Marke hat ja auch fixe Bestandteile, CI-Bestandteile, die in jeder Kommunikation vorkommen und vorkommen müssen. Ja, aber ich möchte noch sagen, Anthony, als Punkrocker müssen die Haare länger und bunter sein, glaube ich, und die Klamotten ein bisschen anders, als sie jetzt sind. Ja, also da hast du noch eine Entwicklung vor dir.
Auf zur Musik, genau.
Ich muss noch sagen, zu dem Thema, was biete ich dem Kunden, der mich beauftragt, der mich brieft, überhaupt als Agentur an Kommunikation? Ja? Und da gehen sicherlich auch aus der Erfahrung heraus viele Agenturen den eher einfacheren Weg und sagen, okay, wir machen eine Strategie, von der ich weiß, dass der Kunde, weil ich weiß, wie er tickt, dass die passt eben auf ihn und dass er die gut findet. Ich entwickle 3 Ansätze und mindestens einer der 3 ist dabei, der ihm gefällt. Das, was wir ja tun, wenn wir mit Kunden sprechen, wir sind ja die Guerilla-Botschafter in der Nation. Wir versuchen diesen ja nicht neuen, ja, aber den Weg des Guerilla-Marketing, der Guerilla-Kommunikation, versuchen den, ich sag mal, zu vermitteln, weil wir fest davon überzeugt sind, dass er funktioniert und in der heutigen Zeit über die Wirkung der Überraschung plus Emotion einfach funktioniert. Das ist ein schwererer Weg, als wenn ich sage, ich entwickle was, von dem ich eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, dass der Kunde das so möchte oder in der ersten Präsentation schon akzeptiert.
Genau, abnickt. Und sag mal, als Aufgabe jetzt, bevor wir dann nächste Mal in die Tiefen gehen, wie man jetzt aus der Assoziationsphase, unser Urlaubsbeispiel weiterzuführen, wie man da zu einer Guerilla-Kampagne kommt, nochmal unser Aufruf, alle Hörer, wirklich eine Liste nehmen und sich jedes Werbematerial der eigenen Industrie und Branche mal anzusehen, was man so üblicherweise sieht, die Webseiten, wie sind die gemacht, was sind die Produktfotos, welche Personen werden abgebildet, in welcher Form werden die abgebildet, wie sehen die Farben aus, was ist sozusagen der übliche Stil, der optische, der visuelle Stil, was sind überhaupt die Art der Unterlagen, wie werden die sozusagen produziert, ist das dickes Papier, schweres Papier, also sozusagen die Variablen, an denen man was erkennen kann, die mal zu sammeln, sein eigenes Zeugs anzugucken, was man eben so rausgibt, ob es der Werbekuli ist oder irgendwas anderes, und dann zu sagen, so, das habe ich jetzt mal. Das sind die Elemente aus der Assoziationsseite. Das ist das, was in meiner Branche üblich ist. Und wenn ich was Guerilla-like machen will, dann muss ich anfangen, eben beim nächsten Mal erstmal ins Gegenteil zu denken, mich 180 Grad zu drehen, in die Richtung zu gucken und dann.
Genau, das Gegenteil. Oder wenn ich es ein bisschen softer will, dann gehe ich eigentlich in die sogenannte Verfremdungsphase, und sage, normalerweise ist der Strand weiß, oder gelb. Jetzt ist der, habe ich mal ein Schwarz-Weiß-Foto oder der ist blau oder ich versuche einfach mal die Elemente, die ich habe und benutze, zu verfremden, zu variieren, und durch leichte Variationen schaffe ich schon den Effekt, dass die Leute denken, hoppla, das ist doch eigentlich irgendwie anders, und schon habe ich die Aufmerksamkeit.
Genau. Es ist eine Unterbrechung des herkömmlichen Denkmusters.
Genau.
Genau. Mhm. Toll. Schön. Dann an die Hörer, vielen Dank fürs Hören. Andreas, danke, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Und warst. Ja. Petra, natürlich auch danke, dass du in der Sendung
danke.
Warst.
Danke, dass du auch und hier bist und warst, Toni. Danke, liebe Hörer, dass ihr bis hierher dabei wart, seid und weiter seid.
Und von mir auch tschüss und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.